So, was ist der Punkt jetzt von dem Hadith? Warum habe ich den Hadith erwähnt? Ich habe doch gesagt, diesen Hadith, da kann doch jede Sekte den verwenden als Beweis. Nein, eben nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Denn der Gesandte Allah sagte, dass es diese Gruppe immer geben wird. Diese Gruppe hat es immer gegeben. Zweifelt jemand darunter, dass der Prophet zu dieser Gruppe gehört? Wenn nicht, Entschuldigung, wenn niemand daran zweifelt, dann ist die Sache schon erledigt, dann ist die Diskussion schon vorbei. Weil wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die sich auf der Wahrheit befindet, und er gehört zu dieser Gruppe, okay, dann muss es sie gegeben haben zur Zeit der Tabi'in, nach der Tabi'in, es muss sie heute geben, es muss sie noch morgen geben, es muss sie bis zum Qiyamah geben, okay? Alle anderen Sekten hat es niemals am Anfang gegeben, das ist der entscheidende Punkt, ja. Alle anderen Sekten, die es gibt, egal wie sie heißen, die sind zu viele, als dass wir sie mit dem Namen alle aufzählen könnten. Jede dieser Sekten hat es erst gegeben nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also automatisch wissen wir, dass es sie nicht gibt, dass sie nicht mit dieser Gemeinschaft gemeint sein konnten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erwähnt hat. Walhamdulillah. Und wie kann man zu dieser Gemeinschaft gehören? Naja, der Gesandte Allah wurde ja auch gefragt, wie, indem man sich an das hält, an was er sich hält und an das, was seine Freunde halten. Also, gib einfach die Aqidah genauso wieder, wie sie im Koran steht, und du wirst niemals in die Irre geleitet werden können. Wallahu ta'ala a'lam. Und wir sagen Wallahu ta'ala a'lam im Sinne von, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala loben und dass wir ihm das Wissen letztendlich zuschreiben. Ansonsten, wir sind uns der Sache sicher. Ja? Wir sind uns der Sache 100% sicher, dass man nicht in die Irre gehen kann. Ja? Und nicht Allahu A'lam im Sinne von, aber ich bin mir nicht sicher, und er sagt, nein, Allahu A'lam, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der uns dieses Wissen gegeben hat, was wir hier unterrichten und was wir den Leuten weitergeben. Ja? In der Version bei Sahih Muslim geht es am gleichen Hadith mit dem jüdischen Gelehrten. وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلَىٰ إِصْبَعُ ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله. In der Version bei Muslim heißt es, und die Berge und die Bäume wird er auf einem Finger tragen, und dann wird er sie schütteln und er wird sagen, ich bin der König, ich bin Allah. Und das weist auch wieder darauf hin, dass es tatsächlich um ein richtiges, wirkliches Schütteln geht, eine wirkliche Hand geht und nicht um irgendwie etwas im übertragenen Sinne. Und der Gesandte Allahs, und das ist auch noch ein schöner Beweis, sallallahu alaihi wasallam, als er diese Aya vorgelesen hat, beziehungsweise als er diesen Hadith uns erläutert hat, hat er diese Bewegung dabei gemacht. Ja? والارض جميعا قبضته يوم القيامة. Alles ist am jüngsten Tag in seiner Faust und in seiner Hand, hat er diese Bewegung gemacht, die Hände auf und zugemacht, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Um zu verdeutlichen, dass das gemeint ist, was auch in der Aya steht. Ja? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er diese Aya gelesen hat und dabei seine Hand auf zugemacht hat und gesagt hat, was Allah sagen wird, ich bin der König, ich bin Allah, dabei ist der Minbar, auf dem er stand, sallallahu alaihi wasallam, ist er, die Kanzel, auf die er stand, ja, ist erschüttert und hat sich bewegt aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies alles, liebe Geschwister, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sein Herz vollkommen gefüllt ist von Gottesfurcht und Verherrlichung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt aber trotzdem eine Weisheit, die man nicht vergessen darf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam spricht mit Leuten, die vernünftig sind. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und manchmal sprechen wir mit Leuten, die nicht vernünftig sind. Und wenn du mit Leuten sprichst, die dich falsch verstehen könnten, dann lass du solche Bewegungen weg. Weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, und du wirst manche Leute, sie suchen nur Fehler bei dir. Ja? Die setzen sich zum Beispiel in deiner Sitzung und sie bezeichnen dich als irgendein Anhänger einer Sekte. Wir meinen damit Bezug auf die Aqidah al-Mushabbiha, das heißt, die Allah subhanahu wa ta'ala gleichsetzen mit seinen Geschöpfen. Ja? Und sie sagen, ach guck mal, siehst du, er hat seine Handbewegung gemacht, er will damit sagen, Allah macht das genauso, wie er das macht und so weiter und so fort. In diesem Fall, lass das weg. Ja? Wie gesagt, und nicht, dass einer auf die Idee kommt zu sagen, wie kannst du etwas unterlassen? Der Gesandte Allah hat es auch gemacht. Ja, okay, aber die Leute, die zugehört haben, waren nicht die gleichen, die heutzutage zuhören. Und deswegen, also der Vergleich hinkt. Ansonsten würden wir natürlich das Gleiche machen wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Version bei Bukhari heißt es: يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعْ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعْ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعْ. Das heißt, er wird die Himmel alle auf einen Finger setzen und das Wasser auf einen Finger und den Staub oder den Boden, die Erde auf einen Finger und alle anderen Geschöpfe auf einen Finger. Übrigens, in diesen Hadithen ist der Beweis dafür, dass die Anzahl der Himmel, wissen wir aus dem Koran, sind 7. Und die Anzahl der Erden sind auch 7. Aus diesen Hadithen wissen wir das klar und deutlich. Im Koran gibt es einen Hinweis darauf, in Surah Talaq. Ein Hinweis in dem Sinne, weil es nicht ausdrücklich steht, sind 7. Sondern es heißt, er hat 7 Himmel erschaffen. Und وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. Und von der Erde dasselbe, sage ich mal, jetzt grob ausgedrückt. Aber wenn du Übersetzung anschaust, dann müssen sie immer sagen, was halt dasselbe gemeint ist, von gleicher Anzahl. Dasselbe in der, weil, was ist der Zusammenhang, was heißt dasselbe wie die Himmel? Es gibt keinen Vergleich. Die Himmel sehen aus, nicht an, also ganz anders aus wie die Erde. Okay? Aber der Vergleich ist eben in der Hinsicht der Anzahl. Ansonsten, die Hadithe haben das klar und deutlich gemacht, wie der Hadith, den wir jetzt sehen werden, und zwar bei Muslim, ist eine andere Version von Ibn Umar, radiallahu anhu, bestätigt, dass der Gesandte Allah folgendes gesagt hat: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أنا أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Diese Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah wird am jüngsten Tag die Himmel zusammenrollen, zusammenfalten. Dann wird er sie mit seiner rechten Hand nehmen. Nicht mit seiner rechten, wie im ersten Mal, so heißt es wortlich, mit seiner rechten Hand nehmen. Und dann wird er sagen: Ich bin der König, wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Überheblichen? Und dann wird er die 7 Erden, das ist der Ausdruck, ja, die 7 Erden, wird er ebenfalls falten. Und dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen, oder mit seiner linken nehmen, und dann wird er sagen: Ich bin der König, wo sind die Gewalthaber, wo sind die Überheblichen? Ebenfalls diese Überlieferung ist bei Sahih Muslim überliefert worden. In diesem Hadith haben wir, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah. Manche Ulama sagen, dieser Ausdruck, ثم يأخذهن بشماله, sei nicht authentisch. Das heißt, sie sagen, obwohl der Hadith bei Bukhari, bei Muslim steht, aber dieser Ausdruck, dieser Teil des Hadithes, dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen, ist nicht authentisch. Allah Ta'ala weiß am besten Bescheid, wie dem auch sei. Sheikh Al-Albani rahimahullah hat in Al-Jami' al-Sahih und Al-Mishkah hat gesagt, das ist sahih, dieser Hadith ist sahih, und daran halten wir uns. Aber was uns entscheidend ist: Manche leugnen diese Sache aufgrund der Problematik, die wir vorher erwähnt haben. Sie haben ein Problem damit zu sagen, Allah habe eine rechte Hand und eine linke Hand. Obwohl es völlig klar ist, also dass Allah 2 Hände hat, ist im Koran völlig klar, also in mehr als einer Aya ausdrücklich erwähnt worden. Aber sie stört die Sache mit der linken Hand. Aufgrund eines Hadithes, und zwar als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, kennt ihr den Hadith, dann hat Allah Adam die Wahl gegeben zwischen seinen Händen. Allah hat die Hände, seine Hände geschlossen und hat hat Adam vor die Wahl gestellt. Er soll die linke oder die rechte Hand wählen. Adam a.s. wählte dann die rechte Hand. Und darin sah er dann seine gesamte Nachkommenschaft. Er sah dann seine gesamten Kinder, alle, die bis Yom Qiyamah geben wird. Und dann kennt ihr den Hadith, unter ihm sah er dann Dawud a.s. Und dann hat er gefragt, ja, wie lange wird er leben? Und dann hat er gemeint, das ist ein bisschen zu kurz. Und hat er von seiner eigenen Lebenszeit, Adam, Dawud etwas geschenkt. Und deswegen, als Adam a.s., der Engel des Todes zu ihm kam und wollte seine Seele nehmen, dann hat Adam gesagt: Moment, das ist noch zu früh. Ich hatte doch so und so viele Jahre zu leben. Ja? Und dann sagt er, aber du hast auch deinem Sohn Dawud was geschenkt davon. Und dann hat er es geleugnet. Naizim Hadith, fajahada, fajahadat dhurriyat. Das heißt, er leugnete und deswegen leugnet dann auch seine Nachkommenschaft. Ja? Das heißt also, gemeint ist, weil er geleugnet hat und wir nicht niemand anderes sind als Kinder von ihm und erben seine Eigenschaften, weil wir von ihm abstammen, gehört es auch zu den Eigenschaften der Menschen, dass sie hin und wieder leugnen. In diesem Hadith, warum habe ich es erwähnt, in diesem Hadith, als Adam die Rechte erwähnt hat, sagte der Prophet ﷺ, und beide seine Hände sind recht. Und beide seine Hände sind recht. Das heißt, beide Hände Allahs sind recht. Und das ist der entscheidende Punkt. Manche Leute haben gesagt, deswegen darfst du nicht sagen, linke Hand, rechte Hand, weil er sagte, beide seine Hände sind recht. Aber die Antwort darauf ist, Wallahu ta'ala a'lam, liebe Geschwister, hier geht es nicht darum zu leugnen, hier geht in dem Hadith geht es nicht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen will, Allah hat zwei rechte Hände. Nein, darum geht es nicht. Sondern darum geht, es geht einfach darum, die rechte Hand wird verwendet für Dinge, die edel sind. Und die linke Hand wird verwendet für Dinge, beim Menschen rede ich, ja, wird verwendet für Dinge, die man macht, wie zum Beispiel, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, reinigt sich mit der linken Hand, nicht mit der rechten. Und deswegen schwirrt in den Köpfen der Menschen rum, dass die linke Hand weniger wert ist als die rechte. Einfaches Beispiel, wenn jemand gefragt würde, welche Hand hättest du lieber, die rechte oder die linke, jeder würde sagen, die rechte. Jeder würde sagen, ich weiß nicht, die Leute mit links schreiben vielleicht nicht, aber normalerweise, die Leute werden sagen, die rechte Hand, das ist die edlere Hand, mit der begrüßt man, der isst man, mit der gibt man, mit der nimmt man, ja. Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihnen ist es aber nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen. Er hat keine Hand, die wertvoller ist als die andere. Und somit ist die andere weniger wertvoll. Ja? Insofern hat der Prophet auch dann gesagt, kilta yadayhi yamin. Beide seine Hände sind recht. Ja? Er ist nicht eine link, die andere weniger wertvoll. Das ist damit nicht gemeint. Und deswegen haben wir kein Problem, sollte dieser Ausdruck links authentisch sein, daran zu glauben. Und das ist keine Sache. Ja? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Das heißt, Ibn Abbas sagt, radiallahu anhu. Und aufpassen, Ibn Abbas sagt jetzt etwas, aber er schreibt es nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Das heißt, die Aussage ist eigentlich mawquf. Das heißt, eine Aussage von Ibn Abbas. Eine Aussage von einem Sahabi. Aber ihr werdet sehen, der Inhalt, den konnte er nicht wissen, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm erwähnt. Es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das beigebracht. Woher soll er das wissen? Er sagte, die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Hand des Alabamas. Al-Kaf ist übrigens die Innenseite der Hand. Das heißt, sind in der Innenseite von Ar-Rahman nur so wie ein Senfkorn in der Hand von einem Menschen von euch. Die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Handfläche des Alabamas so wie ein Senfkorn in der Hand einer Person von euch. Ja? Und diese Aussage, zweifellos, der spricht über eine Sache, die hat er niemals gesehen und über größere Verhältnisse, die kann er niemals wissen, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese Sache mitgeteilt. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, nach einer kurzen Recherche, wie auch der Autor von Qawl al-Mufid sagte, rahimahullah, befindet sich nicht so in At-Tabari. Obwohl der Mann, in At-Tabari, das heißt, gemeint ist Tafsir von At-Tabari, rahimahullah ta'ala, dort befindet sich diese Überlieferung, aber im folgenden Wortlaut, nicht fi kaffir Rahman, das heißt, in der Handfläche des Alabama, sondern fi yadillah, in der Hand Allahs. Aber Schnuppe, also Jacke wie Hose, wie man sagt auf Deutsch, ist für uns nicht so interessant. Außer, dass die Frage ist, dürfen wir Allah eine Handfläche zuschreiben oder nicht? Das ist der Punkt. Und das ist in anderen Hadithen authentisch überliefert worden, nicht in diesen. Insofern ist es tatsächlich Jacke wie Hose. Weil die Bedeutung des Hadithes ist glasklar Und auch diese Überlieferung, Wallahu ta'ala a'lam, ist authentisch über Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert worden. Wallahu anhu. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala sagte, ungewohnterweise erwähnt der Autor rahimahullahu ta'ala hier den Isnad von al-Tabari. Er sagte, haddathani Yunus, qala akhbarana Ibn Wahab, qala Ibn Zayd, قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. In dieser Überlieferung, Ibn Jarir rahimahullah sagte, mir hat Yunus erzählt, Yunus ibn Abdullah, einer seiner Lehrer, dass Ibn Wahab ihm berichtet hat, dass er gesagt hat, Ibn Zayd sagte, mir hat berichtet mein Vater, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم folgendes gesagt hat: Die sieben Himmel sind im Vergleich zum Thronschemel Allahs nur so wie sieben Münzen, die man in eine Ledertasche wirft. Wie heißt es? Diese Überlieferung vorneweg, Al-Dhahabi und Ibn Kathir sagten, die ist daif. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, ich übersetze trotzdem die Bedeutung. Und zwar die sieben Himmel im Vergleich zum Thronschemel. Thronschemel ist Al-Kursi. Ihr kennt Ayat Al-Kursi, jeder von uns, inshallah, kennt sie auswendig. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diese Ayat, liebe Geschwister, nennt man Ayat Al-Kursi. Al-Kursi ist auf Arabisch der Thronschemel. Ein Thronschemel ist bei einem Thron die Fußbank. Das heißt, wenn du normalerweise einen Stuhl hast und unten ist eine Ablage, wo man seine Füße drauf tun kann, das nennt man Fußbank, Thronschemel, ja, auf Deutsch. Und das ist auf Arabisch Kursi. Ja. Und Allah hat das im Ayat al-Kursi erwähnt, sonst würde ich nicht erzählen. Und Ibn Abbas hat uns das auch so erläutert, dass das auch damit gemeint ist. Und dann sagte er, in diesem Hadith wird dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben, dass er gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Kursi, dem Thronschemel, nur so wie sieben Münzen, Dirham ist eine Silbermünze, die man in eine Ledertasche geworfen hat. Ledertasche ist gemeint ist hier, wo man sein Schwert oder ähnliches aufbewahrt. Wallahu a'lam. Also etwa eine kleine Sache gemeint, sonst gar nichts. Und das ist nur der Thronschemel. Das ist nicht der Thron. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, das Größte, kennt er ganz alleine. Niemand kennt sie außer ihm. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes sagen, مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes sagen, dieser Hadith hat Al-Albani gesagt, das ist sahih, der Thronschemel, Al-Kursi, in Bezug auf Al-Arsch, ist so wie ein Eisenring, den man in eine Wüste geworfen hat. Das ist das Größenverhältnis. Zwischen Al-Kursi und dem Al-Arsch selbst. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, eine Überlieferung, Baina Sama'i Dunya wallati taliha 500 Aam. Wa baina kulli Sama'in wa Sama'in 500 Aam. Wa baina Sama'i Sabi'ati wal Kursi 500 Aam. Wa baina Kursi wal Ma'i 500 Aam. Wal Arshu fauqa al Ma'i. Wallahu fauqa al Arsh. Wala yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt hier auch eine Sache, die man nur wissen kann, wenn man das gehört hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings habe ich niemanden gefunden, der diese Überlieferung als authentisch eingestuft hat, auf den man sich verlassen kann, wallahu a'lam. Aber trotzdem lese ich euch die Überlieferung vor. Ibn Mas'ud sagte, zwischen dem untersten Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen dem siebten Himmel und Al-Kursi ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen Al-Kursi und dem Wasser ist eine Entfernung von 500 Jahren und der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron und trotzdem bleibt ihm nichts von euren Taten verborgen. Ja. Und dann überliefert, sagt der Autor, über wen er diesen Hadith überliefert hat. Und das Einzige, was ich gesehen habe, Al-Dhahabi rahimahullah sagte, dass dieser dass dieser Hadith, für ihn gibt es mehrere Überlieferungswege, aber das heißt noch nicht viel. Ja? Wenn ein Hadith durch mehrere Überlieferungswege überliefert ist, heißt noch gar nicht, dass er authentisch ist, überhaupt nicht. Und der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass es sahih ist, ist Al-Hakim al-Naisaburi, rahimahullah. Und Al-Hakim al-Naisaburi, auf den darf man sich nicht komplett verlassen, wenn er einen Hadith als authentisch eingestuft hat. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء والسابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen, und das ist ebenfalls da'if. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu sagte, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, folgendes sagte, wisst ihr, wie groß die Entfernung ist zwischen Himmel und Erde? Dann sagten sie, Allah und sein Gesandter wissen es besser Bescheid, wissen es am besten. Er sagte, zwischen dem Himmel und der Erde ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und die Dicke von jedem Himmel hat eine Entfernung, eine Größe von 500 Jahren. Und zwischen dem siebten Himmel und dem Thron ist ein Meer. Vom untersten Punkt dieses Meeres bis zum obersten ist so viel wie zwischen dem Himmel und der Erde. Und Allah ist über all diesen. Und trotzdem bleibt ihm nichts von den Taten der Kinder Adams verborgen. Dieser Hadith, wie gesagt, bei Abu Dawud und bei anderen überliefert worden. Und was bedeutet eine Entfernung von 500 Jahren? Normalerweise, wenn das überliefert ist, wenn das erwähnt wird in der Hadithen der Geschwister, dann ist damit gemeint, eine Entfernung, die man zurücklegt in eine Zeit von 500 Jahren. Das heißt, man braucht 500 Jahre, bis man diese Strecke, und so berechnet man ja auch die Lichtjahre. Ja? Ein Lichtjahr ist eine Entfernung, die das Licht braucht, um diese Strecke zu überwinden. Das heißt, eine unglaublich große Strecke, die kann man mit Zahlen nicht mehr vernünftig ausdrücken, sodass man sich das vorstellen kann. Also sagt man einfach, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeit von ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also sagen wir, das Licht bei dieser Geschwindigkeit, wenn es ein Jahr braucht, um eine Entfernung zu überwinden, dann sagen wir, das ist ein Lichtjahr. Und davon gibt es dann Millionen Lichtjahre und weiß nicht was. Also Größenverhältnisse, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Deswegen gibt es manche Gelehrte, die diese Hadithe unter anderem deswegen kritisiert haben. Sie haben gesagt, dass diese Hadithe stimmen nicht ein mit der heutigen modernen Wissenschaft mehr. Weil sie sagen, 500 Jahre, was heißt 500 Jahre? Wir kennen Entfernungen, sie sagen. Auf der einen Seite sagt ihr uns, das alles ist der unterste Himmel. Und auf der anderen Seite sagt ihr uns, 500 Jahre braucht die Entfernung, um das zurückzulegen. Mit was? Also, was wir kennen, ist normalerweise mit dem Kamel. Weil das sind die Sachen, die der Prophet mit den Leuten gesprochen hat. Und wir sagen, das ist bei weitem nicht mehr, passt nicht mehr. Ja? Wie dem auch sei, erstens einmal, die Hadithe, wenn sie nicht authentisch sind, brauchen wir uns nicht darum kümmern. Aber, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem hat hier in diesen Hadithen, wenn er sie gesagt hat, nicht geschrieben, nicht gesagt, mit welchem Gefährt man diese Entfernungen überwindet. Er hat einfach gesagt, eine Strecke von 500 Jahren, die man braucht, um sie zurückzulegen, aber mit welchem Gefährt, Allahu a'lam, hat er nicht erwähnt. Deswegen kann man den Hadith schlecht von dieser Hinsicht her kritisieren. Ja? Ansonsten sollte sich herausstellen, dass es falsch ist, dann ist es einfach falsch. Weil es kann nicht sein, wie Sheikh al-Islam im Thema gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein authentischer Hadith der Realität widerspricht. Das ist einfach nicht möglich. Als letzte Information, liebe Geschwister, dann lasse ich euch gehen, sagte der Autor, wir profitieren von diesem Hadith, dass Al-Kursi etwas anderes ist als Al-Arsch. Manche Leute sagen, Al-Kursi ist das gleiche wie Al-Arsch, aber das stimmt nicht. sondern aus diesem Hadith wissen wir und aus anderen Hadithen, auch wenn diese nicht authentisch ist, die ich vorgelesen habe, aber aus den authentischen, die ich euch vorgelesen habe, wissen wir, dass Al-Kursi ist etwas anderes als Al-Arsch. Al-Arsch ist der Thron und Al-Kursi ist der Thronschemel. Ja? Was ist ein Thron? Ein Thron ist normalerweise das, worauf sich der König sich bequem macht. Ja, bei Menschen ist das so. Ja? Das nennt man, auf Arabisch Sarirul Malik, das heißt das Bett des Königs, heißt das Al-Arsch, wenn du nachschaust irgendwo. Und so steht es auch im Tafsir al-Jalalain, wenn er über Al-Arsch spricht. Und Ibn Abbas hat uns die Arbeit abgenommen bei Al-Kursi und hat gesagt, damit ist gemeint, Al-Mawdi' al-Qadamain, der Ort der beiden Füße, so hat das wortwörtlich gesagt. Und das ist die authentische Überlieferung über ihn, weil manche Leute sagen dir, Ibn Abbas hat gesagt, Al-Kursi ist das Wissen. Al-Kursi ist das Wissen. Das stimmt nicht. Die Überlieferung ist nicht authentisch über Ibn Abbas, dass Al-Kursi das Wissen ist, sondern erstens ist sie nicht authentisch und zweitens widerspricht sie der anderen Überlieferung, dass damit der Ort der beiden Füße gemeint ist. Die ist authentischer und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von der Hadith, weiß, dass deswegen, dass man Ibn Abbas jetzt nicht zuschreiben darf, was er gesagt hat. Al-Kursi, damit ist gemeint das Wissen. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد und zu guter Letzt bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir erstens einmal versuchen, diese Kapitel umzusetzen, soweit wir können, liebe Geschwister, denn alles, was wir gelernt haben, ist zweifellos Yawm al-Qiyamah, entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich. Ein Argument gegen dich, wenn du gelernt hast und du trotzdem machst du noch Sachen, die dem Tauhid widersprechen, obwohl du eigentlich den Unterricht gehört hast und noch verstanden hast. Und Argument für dich, wenn du das, was du gehört hast, umsetzt, denn dann wirst du zweifellos, wenn du das gehört hast, was wir gesagt haben, umsetzt, dann wirst du zweifellos zu Yawm al-Qiyam, zu den Leuten gehören, die in das Paradies eingehen werden, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne bestraft zu werden. Eine Sache, die wünschen wir jedem Muslim. Zweifellos. Ja. Aber Allah hat bestimmt, dass es nicht alle Menschen werden eben so mit ihnen verfahren werden, Yawm al-Qiyamah, sondern es gibt Leute leider, die in die Hölle gehen müssen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören. Und deswegen empfehle ich jedem eindringlich, dass er, wenn er jetzt diese Unterrichte, wie heißt es, gehört hat, diese Unterrichte stehen zur Verfügung, Alhamdulillah. Man kann sie im Internet anhören. Also, dass er diese wiederholt, dass sie sich nochmal anhört. Wenn du unterwegs bist, hör diese Unterrichte an. Wenn du auf Fahrrad bist, wenn du Pause hast, wenn du auf der Reise bist, im Flugzeug bist, hör dir sinnvolle Sachen an und wiederhole das, was du gehört hast. Weil du hast es gehört und wenn du jetzt etwas machst, was dem Tauhid widerspricht, dann kannst du nicht sagen, ja, Allah, ich habe es zwar gewusst, aber ich habe es vergessen. Das geht nicht. Ja? Weil du bist verpflichtet, dieses Wissen auch dann zu behalten. Ja? Oder was haltet ihr von einer Person, die den Koran auswendig lernt und daher den Koran vergisst? Ja? Das sind Überlieferungen, auch wenn sie nicht authentisch sind, dass das zu den größten Sünden gehört. Jemand lernt Allahs Ayat und nachher vergisst er sie wieder. Ja? Der Tawhid ist der Grund, warum die Ayat abgesandt worden sind. Okay? Ich sage nicht, dass man jede Sache hier erkennen muss. Aber je mehr man weiß, desto gelehrter ist man. Und je mehr man weiß, desto besser kann man auch anderen Leuten die Sache beibringen und erklären. Und ihr seht, Alhamdulillah, das möchte ich als letztes Wort sagen, dass dieses Buch, der Autor dieses Buches von Kitab al-Tawhid ist Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und derjenige, der dieses Buch erläutert hat, ist nicht ich, sondern ich bin nur derjenige, der es übertragen hat vom Arabisch ins Deutsche, sonst gar nichts, macht euch nicht mehr draus. Derjenige, der das Buch erläutert hat, heißt Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Das heißt, nach Allah subhanahu wa ta'ala danken wir Allah subhanahu wa ta'ala sowieso und wir danken ihm dafür, dass er uns Gelehrte erschaffen hat und uns zur Verfügung gestellt hat, die uns dieses Wissen gegeben haben und weitergebracht haben, das erläutert, die Mühe gemacht haben, Bücher zu schreiben, um das zu erläutern. Die größte Arbeit liegt sicherlich in der Arbeit von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dass er dieses Buch überhaupt geschrieben hat, in der Einteilung der Kapitel und der Zusammenfügung der Hadithe und so weiter und so fort. Und dann die Erläuterung ist relativ einfach, wenn du eine gesunde Aqidah hast. Ist relativ einfach, wenn du eine gesunde Aqidah hast. Aber jetzt, liebe Geschwister, erinnert euch vielleicht daran, als wir angefangen haben, diese Unterrichte zu machen, was war der Grund, warum wir dieses Buch ausgerechnet gewählt haben? Weiß jemand noch von euch den Grund, warum wir ausgerechnet dieses Buch gewählt haben, kein anderes? Über Aqidah gibt es viele Bücher. Warum dieses ausgerechnet?
Weil es nur auf Koran und Sunnah meistens.
Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort. Aber kannst du, weiß jemand vielleicht noch deutlicher, warum wir es gesagt haben? Also natürlich, weil es auf Koran und Sunnah aufgebaut ist. Sehr schön. Aber okay, warum? Es gibt auch andere Bücher, die auf Koran und Sunnah aufgebaut sind. Inshallah, alle Aqidah-Bücher.
Nein, das sind das. Ja, weil die Gelehrten alle zugestimmt haben, das ist das Buch.
Leider überhaupt nicht. Ja. Also wenn du das meinst, leider überhaupt nicht. Also im Gegenteil, der Autor dieses Buches gehört zu den größten, kritisiertesten Gelehrten überhaupt.
Ja, aber damalige Zeit, wo das Buch rauskommt.
Damalige Zeit gehört er von seinen eigenen Geschwistern, wo da teilweise bekämpft. Auch wenn sie nachher wieder Abstand genommen haben, ganz wichtige Sache. Man sagt immer, sein Bruder habe ihn bekämpft und so, aber der entscheidende Punkt ist, sein Bruder hat am Ende eingesehen, dass er recht hat. Ja? Also du
hast vielleicht gerade wegen seiner Persönlichkeit.
Natürlich. Leute, wenn ihr heutzutage, machen uns kein Blatt vor Augen, damit wir die Sache nochmal ins Auge fassen. Wenn ihr heutzutage den Begriff hört, die Wahhabiten, also die Wahhabiya, wie auch immer das ausschreibt, dann sind damit niemand anderes gemeint, als die Leute, die das glauben an das, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gepredigt hat. Ja, was er geglaubt hat. Das ist damit gemeint. Okay? Und das wird natürlich nicht als Lob verwendet an die Leute, die Wahhabiten, damit meint man nichts Gutes. Also wenn jemand das zu dir sagt, dann hat er dich nicht gelobt, sondern er will dich damit verunglimpfen. Und deswegen haben wir geschaut, Leute, das wichtigste und entscheidendste Buch von diesem Mann, warum der Mann bekannt vielleicht geworden ist, es gibt noch andere Bücher geschrieben, nicht nur ein Buch, aber ist Kitab al-Tawhid. Es gibt noch andere Bücher, die heißen Kitab al-Tawhid. Aber wenn du sagst Kitab al-Tawhid, dann meint man genau dieses Buch und kein anderes. Und dann wollten wir gucken, was steht denn in diesem Buch endlich drin, das die Leute dazu bringt, ihn zu kritisieren, ihn, die Extremsten von ihm bezeichnen ihn als Ungläubigen. Ja, das ist also nicht weit hergeholt und das ist heutzutage noch der Fall, ja, von vielen Leuten. Da wollten wir gucken, warum machen die Leute das? Und subhanallah, auch wenn ich das nicht jedes Mal deutlich gemacht habe, aber wenn jemand sich einfach mal das Buch besorgt, Tawhid, dann findet er, das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt, ein Titel, Ayat, Hadithe und was man daraus lernt. Das ist die Reihenfolge. Und dann soll jemand kommen mit irgendeiner Sache, die der Autor gesagt hat, der Autor, ich rede nicht von der erläutert hat jetzt. Die Erläuterung, wir haben viel mehr gesagt, als der Autor gesagt hat. Wir können nicht dem Autor alles in den Schuh schieben. Inshallah glauben wir das gleiche wie er. Aber soll einer mit einer Aussage kommen, die dem Koran widerspricht oder den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht? Wie denn? Die meisten Kapitel, die wir erwähnt haben, bestehen ja nur aus Ayat und Hadithen. Ja? Möchtest du den Autor kritisieren, dass er manchmal Hadithe gebracht hat, die unauthentisch sind? Erstens, es waren niemals Hadithe, die maudu' sind. Niemals Hadithe, die erfunden worden sind. Und dann, in allen Fällen, oder sagen wir, damit ich vorsichtig bin, in den allermeisten Fällen, war der Inhalt des Hadith sowieso authentisch. Das heißt, der Hadith mag sein, dass er nicht authentisch ist, aber der Inhalt, die Lehre, die wir daraus ziehen aus dem Hadith, ist authentisch bestätigt durch andere Hadith sowieso. Ja? Also können wir zumindest sagen, mach das mal besser. Schreib ein Buch zusammen, zu jedem Kapitel von der Tawhid bringst du Ayat und Hadithe, die dazu passen und die alle authentisch sind. Okay? Und liebe Geschwister, das ist der entscheidende Punkt ist eben, Leute, die andere als Wahhabiten bezeichnen, meinen damit nichts anderes, als dass sie den Koran und die Sunna verunglimpfen. Das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, dass diese Leute nicht diese Absicht haben. Ich bin davon überzeugt, vollkommen, dass wenn jemand andere als Wahhabiten beschimpft und er selbst betet und fastet, Alhamdulillah, ja, dass er nicht damit eine schlechte Absicht hat. Aber das zählt nicht. Die schlechte Absicht, die gute, zählt überhaupt nicht. Warum? Weil wenn die Tat schlecht ist, dann ist die Absicht vollkommen wurscht, nicht mehr interessant. Damit Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine Tat akzeptiert, muss die Absicht gut sein und die Tat. Die Reihenfolge für den Betrachter ist folgendes. Er schaut, ein Mensch begeht eine Handlung, egal was es ist, beten, yalla, lass es das Gebet sein. Hinterher fragen wir ihn, für wen hast du gebetet? War es für Allah? Alhamdulillah, freu dich, du wirst deine Belohnung kriegen. War es für jemand anders als Allah? Hab Angst vor Allah, mach Tauba, sonst wird er dich dafür bestrafen. Ja? Das ist die Sache. Aber wenn jemand einen anderen verunglimpft als Wahhabit, dann ist damit entweder ist der Person vollkommen unwissend, hat keine Ahnung von gar nichts. Und das ist natürlich meistens der Fall, weil die meisten Menschen unwissend sind. Deswegen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel aus Wissen oder wie auch dem auch sei, wenn er zu einer anderen Person sagt, die anderen wird beschimpft mit einem Begriff als Wahhabit, und entweder er weiß, dass damit eigentlich nichts anderes als der Koran und die Sunna gemeint ist, dann wa'yadu billah, ist er kafir. Zweifellos. Wenn jemand weiß, dass mit Wahhabiyya nichts anderes gemeint ist als Koran und Sunna, und er verunglimpft das, ist er aus dem Islam draußen, zweifellos. Aber wenn jemand das nicht weiß, hat er ein großes Problem, mindestens sagen wir. Hat ein großes Problem. Weil er beleidigt andere Leute und er weiß nicht, wovon er spricht. Das heißt, mindestens hätte er seine Klappe halten müssen, wenn man es freundlich ausdrücke. Mindestens. Aber er redet trotzdem und verwendet Begriffe, von denen er keine Ahnung hat. Muhammad ibn Abdul Wahhab heißt nicht mal, der heißt Muhammad, der Mann erstmal, das ist das Wichtigste. Der Mann heißt Muhammad. Ja? Und Wahhab ist der Name seines Vaters. Und er heißt Abdul Wahhab. Warum heißt er Abdul Wahhab? Ja, weil Wahhab ist ein Name Allahs. Al-Wahhab ist ein Name Allahs. Im Koran steht drin. Ja? Und deswegen heißt er Abdul Wahhab, Entschuldigung, der Diener von Al-Wahhab. Al-Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Wie kann man, wenn man ein bisschen Iman im Herzen hat, diesen Namen Allahs verwenden, um andere damit zu beleidigen? Wie geht das? Ja? Ich sage doch auch nicht, du Rahmani, oder weiß ich was. Wir sagen absichtlich nicht, wir versuchen absichtlich nicht, die Ahmadiyya als Ahmadiyya zu bezeichnen, weil Ahmadiyya, Ahmad ist ein Name von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Wort, kommt auch von Hamida, von Lob. Das ist ein schönes Wort. Die verdienen das Wort nicht, weil sie ungläubig sind. Ja? Sondern wir sagen zu ihnen Al-Qadianiyya. Weil der Mann hieß Ahmad Qadiani, dem sie folgen, als Propheten, diesem Lügner. Ja? Und der Prophet hat ja gesagt, es wird Lügner geben, die Propheten beanspruchen. Ja? Deswegen, wir bezeichnen sie nicht als Ahmadiyya, weil der Name ist zu edel für sie. Wie kannst du denn deine anderen Geschwister als Wahhabiyya bezeichnen mit einem Namen Allahs? Also das weist mindestens auf Unwissenheit in dieser Hinsicht hin. Ja? Liebe Geschwister, der Punkt ist einfach, wie gesagt, zusammengefasst, wir eignen uns dieses Wissen an und wir können jetzt mit Gewissheit sagen, wenn jemand uns sagt, ja, Wahhabiten, sagen wir, warte mal, lass mal was. Was meinst du damit? Ja, immer vorsichtig sein. Also, was meinst du damit? Wenn er damit sagt, die Leute von Mohammed Wahhab, sagen wir langsam, wie viele Bücher hast du von dem Mann gelesen? Dann sagt er dir keins. Alle sagen keins. Einer habe ich gesagt, wie viele Bücher hast du gelesen? Er sagt keins. Er sagt, ja, und dann willst du urteilen darüber? Hat er gesagt, brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich die Kritiker über Mohammed Wahhab lese. Toll. Ganz tolle, tolle Antwort. Ja? Also, Quatsch einfach. Du liest doch wenigstens, was der Mann gesagt hat, bevor du über ihn urteilst. Ja? Und der Mann hat nichts gesagt. Der Mann hat gar nichts gesagt. Außer, wie gesagt, um ehrlich zu sein, manchmal hat er gesagt, aus diesen Hadithen, aus dem Erd lernen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, manchmal bis 20, 30. Ja? Hat er den Nutzen erzählt. Aber zeig ihm einen Nutzen daraus, der falsch ist. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, diesen Begriff verwenden wir nicht. Zweifellos nicht. Keiner von sich behauptet, keiner bezeichnet sich als Wahhabi. Niemand. Das ist Quatsch. Unnötig. Macht Unruhe. Macht Fitna, macht Spaltung, ist einfach für die Katz. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat gesagt, huwa sammakumul muslimin qabl. Er sagt über Ibrahim, er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Und deswegen ist das der Begriff. Warum sind die anderen Begriffe später gekommen? Die sind gekommen aufgrund der Notwendigkeit. Notwendigkeit der Lage. Alle sagen Muslime und die einen fangen plötzlich an, wa li'adhu billah, wie soll ich sagen, die Sahaba zu verunglimpfen, die zu beleidigen. طيب, irgendwie musst du sie anders nennen, weil wenn du sie Muslime auch nennst, vor den anderen, vor den Kuffar, dann wissen die Kuffar nicht mehr, wer ist wirklich Muslim. Also nennst du sie lieber mit einem Namen, um sie abzustempeln in einer Gruppe. Das gleiche, was sie mit uns machen. Zweifellos. Das gleiche, was sie mit uns machen. Ja? Aber das ist die Notwendigkeit der Lage, sonst gar nichts. Ansonsten würden wir niemals andere Begriffe verwenden, außer Muslim, und das war's. Weil Allah hat uns diesen Namen im Koran erwähnt und er möchte, dass wir diesen Namen verwenden. Ja? Alle anderen Namen beiseite. Alle anderen Namen verwendet man nur, wenn es einen Grund dafür gibt. Keiner geht in die Welt hinaus und bezeichnet sich mit anderen Namen als Muslim. Nicht mal Sunni. Es sei denn, es gibt einen Grund. Ja, stellt euch mal vor, ein neuer Muslim kommt zu euch. Fragt ihr, welche Religion hast du? Sagst du, Muslim, aber ich bin Sunnit. Das passt überhaupt nicht in die Da'wah, wenn du sowas erzählst. Es sei denn, die Person weiß, wovon du sprichst, wie gesagt. Wenn die Person weiß, dass es auch verschiedene Richtungen vom Islam gibt und so, und ihm ist nicht klar, welche richtig ist, da kannst du ihm erklären. Aber normalerweise, wenn der Mensch fragt, was der Islam, sagst du ihm, der Islam ist, zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Muhammad der Gesandte Allah ist, und sagst ihm, die Arkan im Islam, das ist der Islam. Weil der Prophet hat auch so geantwortet, sallallahu alaihi wasallam. Also antworte du auch wie er. Und denke nicht, dass du besser antworten kannst als er. Ja? Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima katheera.